So, ich grüße euch auch alle ganz herzlich heute Abend hier in Böblingen. Grüße aus Dagersheim von der Süddeutschen Gemeinschaft. Ich weiß nicht, wer jetzt den Zeitungsartikel gelesen hat in der Kreiszeitung und gedacht hat, jetzt sind die Dagersheimer pleite. Ja. Genau. Genau, also ich lese euch einfach mal vor, was der Leitungskreis dazu geschrieben hat, damit man einfach weiß, wie die Situation wirklich ist. Gell? Also, in der aktuellen Ausgabe der Kreiszeitung ist ein Artikel über unsere Gemeinde und unser Bauprojekt erschienen. Einige von euch haben ihn möglicherweise bereits gelesen oder werden in Gesprächen darauf angesprochen. Wir nehmen wahr, dass der Beitrag und insbesondere die gewählte Überschrift leider nicht sehr wertschätzend gegenüber unserer Arbeit formuliert ist. Vor allem der Titel wirkt reißerisch und suggeriert Zusammenhänge, die nicht korrekt sind. Auch im Text entstehen stellenweise missverständliche Einblicke. Unter anderem wird der Eindruck vermittelt, unsere finanzielle Planung sei außer Kontrolle geraten oder uns seien die Mittel ausgegangen. Dieser Eindruck entspricht nicht den Tatsachen. Unser Bauprojekt wird von Beginn an bewusst in Bauabschnitten umgesetzt, jeweils im Rahmen der eingehenden Spenden. So wie Mittel eingehen, so wird weitergebaut. Dieses Vorgehen gehört zu unserem geplanten und verantwortungsvollen Finanzkonzept. Zudem bleiben wichtige Aspekte unseres Gemeindelebens, insbesondere unser vielfältiges ehrenamtliches Engagement, unter anderem für Kinder und Jugendliche in unserem Ort, im Artikel unerwähnt. Uns ist wichtig, dass wir ruhig, sachlich und wertschätzend mit solchen Berichten umgehen. Wenn ihr auf den Artikel angesprochen werdet, dürft ihr gerne betonen, dass unser Bauprojekt planmäßig und spendenbasiert umgesetzt wird, dass wir verantwortungsvoll wirtschaften und dass unsere Gemeinde sich in vielfältiger Weise für Menschen in unserem Umfeld engagiert. Lasst uns in Gesprächen freundlich, transparent und gelassen bleiben. Wir vertrauen darauf, dass ein respektvoller Austausch mehr bewirkt als jede öffentliche Auseinandersetzung. Wir spüren hier Anfechtungen und Gegenwind und bitten euch, im Gebet für die Gemeinde einzustehen. Herzlichen Dank für eure Verbundenheit, euer Mittragen und eure Unterstützung. Soweit vom Leitungskreis aus Dagersheim.
Was war
der Titel? Der Titel war das, sozusagen, genau.
Hast du das nicht gelesen?
Der Artikel am Montag war einfach dahingestehen, dass drin stand, dass Gemeinde in Dagersheim, die Stadt Böblingen angefragt hat und die Stadt Sindelfingen angefragt hat, ob sie es mit unterstützen wollen, so wie wir das überall machen, weil wir ein Konzept haben, wo wir zum einen auf Spende das Ganze laufen lassen, dann haben wir die Sache, dass man bei uns ein zinsloses Darlehen geben kann, ein Privatdarlehen für den Bau, dann ich habe das Ganze über einen Bezirk, wo das Ganze läuft, also über den SV-Verband. Und dann ging es darum, dass man ein Bankdarlehen auch noch aufnehmen könnte und wir uns dagegen entschieden haben, weil die Zinsen einfach zu hoch sind, wo man dann zahlen muss für das Ganze. Wir sind jetzt, also der Bau ist veranschlagt mit 2,7 Millionen und das ist nur das Foyer, wo erst einmal gebaut wird. Es ist auch noch irgendwann geplant, dass noch ein Saal dazu gebaut wird. Das kann sein nach meiner Zeit. Es ist nur einfach gebaut, es soll jetzt einfach ein anderer Zugang, der ist schon alles da. Und das, was momentan gebaut wird, jetzt diese Woche, kommt jetzt der Holzbau drauf. Das macht die Firma Luginsland. Der Kran steht schon. Das Wetter ist gut. Ich denke, ich weiß nicht, ob es heute schon losging. Ich bin da nicht vorbeigefahren heute. Also genau, aber es geht jetzt los, Fenster sind bezahlt, der Rohbau ist schon mal bezahlt. Genau. Man ist ja schon angesprochen worden, weil wenn man da hochfährt, in Richtung Eidlinger fährt, dann sieht man da, da ist sowas wie ein Turm. Und da haben die Leute schon gemeint, ob wir jetzt einen Kirchturm bauen und eine Kirche Konkurrenz machen. Also es ist ganz speziell, es ist einfach mehr Dorf wie jetzt Böblingen. Gell? Das muss man einfach sehen. Ha? Das ist der Aufzugsschacht, genau. Ja. Also es läuft alles im richtigen Rahmen. Wir haben über die Hälfte vom Geld zusammen. Und jetzt zum Beispiel allein an Weihnachten hatte man um Sonderspendegebete innerhalb von unserer Gemeinde. Da ging es um eine Summe von 85.000 Euro für die Fenster. Und es kam eine Summe von 200.000 Euro zusammen. Also nur über Weihnachten. Von dem her, es läuft alles gut. Gell? Soweit nur einmal davor, weil ich denke, sowas ist auch interessant, wenn man aus dem Bezirk irgendwas hört und mitbekommt. Ja, ich weiß nicht, was ist denn euer Lieblingsfach in der Schule gewesen? Ja, Christine?
Heimgange.
Was? Heimgange, ja, okay. Also
ja. Ich komme ja, wir haben ja einen Bauernhof da, eine Brauerei und Gastwirtschaft. Arbeit ohne Ende. Und in der Schule hatten sich nur hinsetzen Frauen. Ich fand das so schön.
Also die Christine, die war so gern in der Schule, weil es ging einfach darum, dann konnte sie sich hinsetzen und musste nicht arbeiten wie auf dem Bauernhof. Also Kocher, ja.
Mhm. Physik.
Physik. Mhm. Naturkunde. Mathe und Französisch. Ja, also mein Lieblingsfach in der Schule war Geschichte. Geschichte. Ich liebe Historisches, auch heute noch. Und ich forsche gerne nach, was ist denn dort so der Hintergrund. Und am liebsten würde ich noch einmal in einer Ausgrabung teilnehmen. Das will ich ja immer noch einmal. Vielleicht kommt irgendwann der Tag, wo ich noch in den Teutoburger Wald zu meinem Sohn fahre und dann irgendwas von den Römern ausbuddel. Mal gucke. Heute geht es um eine Geschichte vom Zoll. Um eine Geschichte vom Zoll. Zoll ist ja nur noch in der Thema. Seit Donald Trump. Und der Zoll oder Zöllner, das hat eine jahrtausende alte Geschichte. Schon immer gab es Privatorganisationen oder staatliche Einrichtungen, die Zoll verlangt haben. Der Zoll, der soll Schmuggel verhindern, meistens für Luxusartikel oder Vermöge. Hier in Deutschland wird auch kontrolliert vom Zoll, ob Schwarzarbeit stattfindet, auf dem Bau, in der Gastronomie oder bei 24-Stunden-Pflege. Und als wir jetzt im Januar zu unserer Tochter nach Bolivien geflogen sind, da haben wir auch geschmuggelt. Die wollte nämlich Schokolade und Bauchebratwürstle haben. Weil das gibt es dort nicht so wie bei uns. Von dort kommt der Kakao und die Pflanze, aber Schokolade in der Qualität, wie sie bei uns in Europa ist, gibt es dort nicht. Die gute Schokolade geht nach Europa, nach China und sonst irgendwo hin. Genau. Und Bauchbratwürstler, das ging schon gar nicht. Schweinewurst darf ich eigentlich gar nicht einführen. Wir haben in unsere Koffer alles verteilt, das kam alles an, wir waren glücklich. Und Sie auch. Genau, wir lesen heute die Bibelstelle aus Lukas 19, die Verse 1 bis 10. Wer mitlesen will, darf die Bibel zur Hand nehmen. Die Bibelstelle aus Lukas 19, die Verse 1 bis 10. Und er, und damit ist Jesus gemeint, ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner, und war reich. Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. So wie Christine vorhin gesagt hat. Zachäus ist ein kleiner Mann, gell? Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Da sie das sahen, damit sind die Pharisäer und Schriftgelehrte gemeint, murrten sie alle und sprachen: Bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat herzu und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist diesem Hause Heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Denn der Menschensohn ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Beeindruckt dich was in der Geschichte? Spricht dich was besonders an? Dass der Zachäus als angesehener Mann den Mut hatte, auf den Baum zu steigen. Ja, also bekannter Mann.
Also mich hat beeindruckt, wie Jesus es sieht. Er sagt: Ich bin gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Und das war mir auch einmal.
Also Christine beeindruckt, dass Jesus einfach gekommen ist, um zu suchen und zu finden. Menschen zu suchen und zu finden. Genau. Genau, ich habe am Montag das Ganze schon in Dagersheim erzählt. Da haben die Leute gesagt, was sie so beeindruckt. Dass der Zachäus zugibt, dass er betrogen hat. Das hat sie beeindruckt. Und dass sich etwas bei ihm verändert. Und jemand anders hat es beeindruckt, dass man über Jericho gesprochen hat, weil er erst vor 4 Jahren in Israel gewesen ist und da dann einfach bei Jericho war und dann auch mitgekriegt hat, dass man da Ausgrabungen gemacht hat bei Jericho, und da hat man nämlich Wurzeln von Maulbeerfeigenbäumen gefunden. Und das hat ihn beeindruckt, dass das so in der Bibel drinsteht und dass man das dann noch nachlesen kann. Und dass Jesus eben alles gewusst hat, sogar den Namen vom Zachäus. Und dass der Zachäus, den Jesus unbedingt sehen will, aktiv wird. Damit man die Geschichte ein bisschen versteht, kommt jetzt meine Geschichtsforschung ein bisschen. Man muss nämlich ein bisschen verstehe, was ich zoll und was ich zoll zur damaligen Zeit, damit man versteht, was hier passiert. Zollstationen fand man nämlich damals vor allem entlang von wichtigen Reise- und Handelsrouten. Sie waren an Stadttore, sie waren in Häfen, sie waren in Straßen und sie waren in Brücken zu finden. Sie waren nicht unbedingt an der Grenze zu finden damals. Das gab es manchmal auch, aber eigentlich nicht. Da, wo die Handelsware hinkam und durchginge, da war der Zoll. Wenn man dann durch so eine Station durchkam, dann hat man seinen Zoll bezahlt und hatte Tafel bekommen. Die war meistens aus Lehm gebrannt und die konnte man dann vorweisen bei der nächsten Zollstation: Ich habe schon bezahlt, ich kann weiter. Auch bedenken muss man in der Zeit, dass eine der Waren versklavte Menschen waren, die hier. Dazu gab es noch Luxusgüter, die weite Wege zurückgelegt haben. Und Das war jetzt so Sache wie Kamele, Bronzestatuen, Purpurstoffe, Salben. Es konnte aber auch Pferde sein, Wein, Datteln, sogar Erbsen konnte man versteuern. Kriegsflüchtlinge musste keinen Zoll zahlen. Und Privatpersonen musste auf ihren Reiseproviant oder auf persönliche Gegenstände wie Bücher, Schriftrolle, Schuhe und Ringe nicht verzollen. Wasser war auch zollfrei. Es gab auch Zollstationen, wo man Geld fürs Passieren zahlen musste. Straßenbenutzungsgebühren kennen wir heute auch. Wie nennt man das heute? Maut. Genau. Oder Brückezoll kennt man auch in manchen Ländern. Wenn du da drüber fahren willst, dann musst du zahlen. Ansonsten musst du einen großen Umweg nehmen. Und laut dem Zollgesetz damals konnte die Zöllner bei Betrugs- oder Schmuggelversuche die Ware konfiszieren und verkaufen. Sollte die nicht innerhalb von 30 Tagen ausgelöst sein. Das heißt also, wenn jemand versucht hat, mit seinem Schiff den Hafen zu umfahren und außerhalb sein Schiff ausgeladen hat und die Zöllner haben das mitbekommen, dann haben die Zöllner das Schiff, die Mannschaft und die Ware und wenn das aus Sklave war und alles, einkassiert. Und das hat dem Oberste von den Zöllner gehört. Genauso war es, wenn du außerhalb von diese Zollstationen deine sonstige Ware entladen hast und bist nicht da durchgekommen. Und er hat es mitbekommen, dass du da mit einem Pferdewagen ankommst und umgehst diese Zollstation, konnte der alles konfizieren und es hat ihm gehört. Deswegen sind diese Obersten der Zöllner auch sehr reich. Jetzt war ihm aber auch untersagt, Geschenke oder Spende oder sonstige Bestechungen anzunehmen. Daran haben sie sich aber nicht immer gehalten. So war es nämlich, und das steht schon in Mose, im Gesetzestext drin, wenn jemand hier Ware angenommen hat und hat jemand betrogen, also er hat gesagt, ich verlange zu viel, so musste er den vierfachen Betrag erstatten. Und die Hälfte seines Geldes. Genau. Oft haben Zöllner eben auch versucht, mit übertriebenen Tricks von der Durchreichenden Geld zu bekommen, wenn die es eilig gehabt haben. Zahle ein bisschen mehr, dann kommst du auch schneller durch. So haben die ihr Geld gemacht. Eine Bekannte von uns, die hier auch in Böblingen wohnt, ist eine Afrikanerin, die ist vor 8 Jahre aus Nigeria damals geflohen und hat dann mit einem Kind, die hat inzwischen ein zweites Kind, lebt hier in Böblingen und die hat, wo sie das zweite Kind geboren hatte, musste sie nach Frankfurt auf die Botschaft, um den Ausweis zu beantragen. Sie hat alles schon hingeschickt gehabt und es ging nur noch darum, dass jetzt dann dieser Ausweis wieder zurück nach Böblingen geschickt wird, wenn er fertig ist. Und dann hat der Beamte dort in der Botschaft gesagt, jetzt muss er noch 100 Euro zahlen. Nur fürs Zurückschicken. Alles andere war schon zahlt. Nur fürs Zurückschicken von einem Ausweis. 100 Euro. Und dann hat sie gesagt, so viel Geld habe ich jetzt nicht da. Und hat gesagt, dann gehe ich jetzt zum Bankautomat, komme wieder, bringe die 100 Euro und dann schicke ich das auch los. Und dann ist sie fortgegangen zum Bankautomat, kommt zurück und dann steht der Chef von diesem Beamten mit im Büro. Und er sagt dann, nee, das kostet 50 Euro, nicht 100. Also solche Sachen sind heute genauso noch gang und gäbe. Auch hier in Deutschland. Die Zöllner damals, die gehörten häufig zu größeren Pachtgesellschaften. Das war also so, dieser Zöllner war eine Privatperson. Und wer hat damals das Land besetzt gehabt? Israel? Die Römer, ja. Also haben diese Privatpersonen ein gewisses Gebiet gepachtet. Die Römer haben es sich einfach gemacht. Die haben dann gesagt, für die Pacht zahlst du uns monatlich diesen Betrag. Und dann hatte dieser Oberzöllner, Zöllner, Schriftbeamte Unterzeichnungsberechtigte, Unterzöllner und alles Mögliche. Ein ganzes Netzwerk an Mitarbeitern, die hier an den Zollstationen gesessen sind. Dieser Oberzöllner selber, der musste da nicht mehr sitzen. Der hat einfach das Geld von denen kassiert, hat den Teil, den die Römer gewollt haben, abgegeben. Das war ein Fünftel der Einnahme und das andere hat dem Pächter gehört. Genau. Die Zöllner waren also ganz gut vernetzt und es gab meistens eben Zöllner, die bei den römischen Pachtgesellschaften ein gewisses Gebiet gepachtet hatten. Und da gehört der Zachäus dazu. Jetzt, wenn man dem Text da schaut, in dem Vers 7 bei den Pharisäern, da sie das sahen, murrten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Warum werde Zöllner wohl Sünder genannt? Die haben mit den Römern zusammen geschafft, das ist das eine genau. Was haben sie noch gemacht? Die haben betrogen, genau. Und was war das hinter? Genau, die haben betrogen, genau. Was auch noch dazu kommt, die Zöllner waren meistens Menschen, die aus sozialer Randgruppe gehörten. Also das waren jetzt keine Zimmermänner oder sonst irgendwas, sondern das waren Menschen, die einfach keinen anderen Job gefunden haben. Und deswegen waren die auch nicht gut angesehen. Schon allein deshalb. Genauso wie Hirten, Würfelspieler, Wucherer, Räuber oder Ehebrecher. In diesem Status standen die Zöllner in Israel. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, dass es noch eine andere Zöllnergeschichte gibt. Matthäus, genau. Wie heißt der noch? Wisst ihr das auch? Levi, genau. Und damit man die beiden Stellen mal miteinander vergleichen können, was ist so der Unterschied, lesen wir jetzt einfach noch einmal die Stelle aus Lukas 5. Die Verse 27 bis 32. Lukas 5, die Verse 27 bis 32. Ich habe mir den Text nicht aufgeschrieben, das darf nicht wahr sein. Gerne. Lukas 5. Ja. So. Und danach ging er hinaus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zoll sitzen und sprach zu ihm: Folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Und Levi richtete ihm ein großes Mahl zu in seinem Haus. Und viele Zöllner und andere saßen mit ihm zu Tisch. Und die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten murrten und sprachen zu seinen Jüngern: Warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Was kommt euch jetzt in diese beide Geschichte gleich vor? Und wo seht ihr Unterschiede?
Der Kommentar von den Pharisäern.
Der ist gleich, gell? Das ist das Gleiche. Also ich sage jedes Mal, warum sitzt er bei den Sündern? Ja? Genau.
Nicht wortwörtlich, aber sinngemäß der Schluss.
Der Schluss?
Mhm. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zu rufen.
Genau, weil im anderen Text, in Lukas 19 steht ja, denn der Menschensohn ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist.
Der Zachäus hat selber versucht, Jesus zu sehen.
Der Zachäus, das ist ein Unterschied. Der ist losgegangen, der hat Jesus gesucht, ja. Mhm. Dass der Zachäus ein gerechterer Zöllner ist. Der Levi. Ja, was macht denn der Levi anders wie der Zachäus?
Er folgt Jesus nach.
Er folgt Jesus nach. Und warum? Weil Jesus ihn gerufen hat. Und was sagt Jesus zum Zachäus? Ich will in dein Haus einkehren. Er ruft ihn nicht direkt in die Nachfolge. Ja? Also, der Levi, der sitzt am Zoll und ist bei der Arbeit. Und Jesus ruft ihn in die Nachfolge. Und was macht er? Er verlässt alles und folgt ihm nach. Kennt ihr noch Stelle, wo jemand alles verlässt, wo Jesus ruft? Und Jesus nachfolgt. Simon und Andreas beim Fischfang, die hat er da gerufen, genau. Da hat er es genauso gesagt, ja. Da fällt es vor allem genau. Und was macht dann der Levi, als er jetzt eben sagt, er macht es? Er richtet ein großes Mahl her, ein Abschiedsessen. Er lädt seine ganze Zöllner mit ein, weil wir haben es ja mitbekommen, die Zöllner, die sind alle miteinander verbunden, die sind vernetzt. Da gibt es ja ganz viele, die hier zusammenarbeiten. Und der Levi, der ist einer von den kleinen Zöllner. Ja? Das ist einer, der jeden Tag da an seinem Stand sitzt und das Geld kassiert. Und er lädt alle ein und sitzt mit Jesus und den Jüngern am Tisch. Gleich ist bei beiden, dass die Pharisäer und Schriftgelehrte murren. Und Jesus sagt dann zu ihm, dass er nicht die Gerechte, sondern für die gekommen ist, die ihn erkenne, die ihn brauche, für die Leute am Rand der Gesellschaft, nicht für die, die meine, dass sie wegen Reichtum, Amt oder Würde ihn nicht brauche, für die ich ja nicht gekommen. Wer meint, sich auf sein Reichtum, auf sein Amt und seine Würde verlassen zu können und darauf sein Leben baut, der wird es verlieren. Der Zachäus, der ist der Oberste der Zöllner. Der hat jetzt Mitarbeiter, die für ihn in der Zollstation sitzen. Warum er reich war, habe ich euch erklärt. Der gab also an, wie man den Zoll einzunehmen hat und was ihm zuzukommen ist. Und das hast du vorhin auch schon gesagt, das war einer, der war bekannt. Der war bekannt. Und der hat aber auch gemerkt, der ist ja losgegangen und hat Jesus gesucht. Der hat gemerkt, Reichtum ist nicht alles. Es befriedigt mich nicht. Ich brauche noch irgendwas. Irgendwas stimmt nicht in meinem Leben. Und hat von Jesus gehört und will ihn sehen und ihn kennenlernen. Und wir wissen, er ist klein und steigt auf so einen Maulbeerfeigenbaum. Wisst ihr, was der Unterschied zwischen einem Maulbeerbaum ist und einem Maulbeerfeigenbaum? Wer hat schon mal Maulbeeren gegessen? Wie sehen die aus?
Schwarz.
Schwarz? Bisschen wie Brombeere. Bisschen wie Brombeere. Die Bäume von der Maulbeere, die sind so 3 bis 5 Meter groß, ein bisschen lose Äste, also keine feste geschlossene Krone, und da wachsen die dran. Meine Frau ist allergisch darauf. Als sie die letztes Jahr gegessen hat, hat sie 3 Tage spucken müssen. Also. Ein Maulbeerfeigenbaum ist ein halb immer grüner Laubbaum mit einer großen ausladenden Krone und einem sehr dicken Stamm. Der kann 15 bis 45 Meter groß hoch werden. Also wie eine Eiche. Und der Stammdurchmesser mehr als 2 Meter. Und die Blüten und die Früchte wachsen direkt am Stamm. Also nicht an der Äste irgendwo, sondern direkt am Stamm. Diese Früchte sind so 5 cm groß, sind gelblich-rot und man muss sie anritzen, damit sie reif werden. Und dann gibt es eine Bienensorte, die kommt und dann davon von dieser Frucht trinkt und dann wird die reif. Dann kann man sie essen. Der Amos, der Prophet Amos, das war ein Maulbeerfeigenbaumzüchter. Wenn da mal das Kapitel aufschlagt vom Amos, ganz vorne, müsst ihr heute jetzt nicht machen, sondern wenn das mal nachlest, dann seht ihr vorne von Beruf Maulbeerfeigenbaumzüchter. Diese Maulbeerfeigenbaumen waren zu dieser Zeit noch wichtige Nahrungsquelle. Aber zu dieser Zeit kam schon die echte Feige und wurde dann nicht mehr weiter kultiviert. Also so 100 nach Jesus war das nicht mehr so Trend. Da waren die Feige, die waren einfach besser. Die haben besser geschmeckt. Und einfacher zu handhaben, wie diese ganze Arbeit, die man mit diesem Maulbeerfeigebaum gehabt hat. Die gibt es aber noch in Israel und in der Umgebung. Und jetzt muss man sich das vorstellen. Ein normaler Maulbeerfeigenbaum, wenn es feucht ist und das Wetter gut ist, kann der das ganze Jahr seine Blätter behalten. Und der ist 30, 45 Meter hoch. Und da oben sitzt der Zachäus in diesem dichten Laubwerk. Und Jesus sieht ihn. Jesus sieht ihn. Jesus kennt ihn. Jesus weiß seinen Namen und Jesus ruft ihn. Und sagt zu ihm, ich will heute bei dir einkehren. Und wo der Zachäus das mitkriegt, macht er das natürlich gern. Der lädt ihn ein. Und er erkennt auch, dass er falsch gehandelt hat. Aber jetzt noch einmal zurück zu dem, was jetzt der Unterschied ist zwischen Levi und Zachäus. Der Levi, der lässt ja alles und folgt Jesus nach. Der Zachäus gibt das, was im Gesetz steht. Im Gesetz steht, wenn du überführt worden bist, dass du betrogen, dann gib die Hälfte deines Besitzes und das Vierfache an die Betrogene zurück von dem, was du genommen hast. Und das sagt er ja, das macht er. Er macht es genau, wie es im Gesetz steht. Und er lässt auch nicht alles liegen und folgt Jesus auch nicht nach. Aber ich dazu auch nicht aufgefordert worden. Und es ist auch gut so, dass er das nicht ist. Man muss sich ja jetzt vorstellen, dass ich einer von den Oberen, ein Bekannter, und auf einmal verändert sich dieser Mensch, der betrügt nicht mehr. Das ist ein aufrechter Mensch, wo da auf einmal steht. Der ist ein Beispiel, wo hineinleuchtet jetzt in diese ganze Gesellschaft. Wenn Jesus jemanden trifft, dann verändert sich was. Und der Zachäus hat sich verändert. Und für manche ist es eben wichtig, dass Jesus zu ihnen sagt, geh und folge mir nach. Und zu der anderen, ich will heute bei dir einkehren, und dein Leben und dein Haus, dein inneres Haus verändern. So ist es unterschiedlich zu sehen von den zwei, vom Zachäus und vom Levi. Was können wir jetzt mitnehmen aus der Geschichte? Mir war es, als ich das hier vorbereitet habe, zum ersten Mal wichtig, herauszufinden, der Levi und Zachäus, das sind zwei unterschiedliche Menschen. Wenn ich irgendwo Bibelgeschichte immer gehört habe, hört man immer vom Zachäus, der ein kleiner Mann ist, und dann liest man das vom Levi und verbindet es gar nicht damit, dass das hier ganz zwei unterschiedliche Typen sind, weil die Geschichte ist ja ähnlich. Sie haben zwei unterschiedliche Stellungen im Berufsleben und der Gesellschaft. Was für einen Auftrag hat Jesus an uns? Was fällt uns da ein, aus der Geschichte heraus. Mir war wichtig, zum einen, es ist so toll, dass wir eine Gebrauchsanweisung haben, dass wir eine Bibel lesen können und aus diesen Geschichten lernen können für unser Leben. Das ist so ein Reichtum, wo wir haben. Und dass wir erkennen, wenn wir irgendwo falsch gehandelt haben, weil Jesus zu uns kommt und sagt, ich ziehe bei dir ein und Dinge zurechtbringen müsse, dann ist er mit dabei. Und nicht jeder muss alles verlassen und ihm nachfolgen. Es muss Leute geben, die auch da bleiben und die unterstützen dir gehen. Das ist nämlich auch schwierig. Also wenn ich jetzt bei meiner Tochter erlebe in Bolivien, da ist es einfach gut, dass sie einen Freundeskreis hat und uns, wo sie hier mittragen können in ihrer Missionsarbeit, wo sie dort hat. Und Gott geht mit jedem Einzelnen seinen eigenen Weg. Und was ich auch noch mitgenommen habe aus der Geschichte ist, wo sehe ich nach den Menschen im Rand der Gesellschaft, suche mit ihnen Kontakt und sehe sie. Soweit habe ich das mal für heute hier bedacht mit dem Zachäus und dem Levi. Und ich würde jetzt einfach mit uns noch beten. Lieber Herr Jesus, hab Dank dafür, dass du zu uns sprichst durch dein Wort, dass du auch jeden von uns persönlich ansprichst, uns mit Namen rufst, jeden Einzelnen, dass du weißt, was wir brauchen, bevor wir dich noch bitten und dass wir immer zu dir kommen können und dass keine Schuld zu groß ist und kein Versagen zu schlimm ist, dass wir es nicht zu dir bringen können. Du bist für die Sünder und die Zöllner da, du bist für uns da, für jeden Einzelnen. Danke dafür, dass wir alle Lasten, die uns immer wieder mal drücken, zu dir bringen können und dass alle Angriffe vom Teufel uns einfach auch nicht wegbringen können von dir. Und so bete mir mit den Worten, die du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.